Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast von unserem Kooperationspartner MediLogIn. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast von MediLogIn, zertifizierte Online-Kurse für Mediziner. Weitere Informationen unter www.medi-login.com. Grundlagen der Dermatochirurgie. In diesem Podcast geht es um die Grundlagen der Dermatochirurgie und Fadenlehre. Ziel ist, dass du nach dem Podcast genau weißt, wann welches Fadenmaterial eingesetzt wird und worauf du achten solltest. Für weitere Informationen und Einblicke können wir dir unseren Online-Chirurgie-Kurs empfehlen. In 14 Videolektionen erhältst du alle wichtigen Informationen dazu. Und in unserem Online-Trainer kannst du dein Wissen direkt anwenden. Starten wir nun mit den Indikationen und Möglichkeiten der Dermatochirurgie. Die Dermatochirurgie umfasst alle Eingriffe am Hautorgan. Dazu zählen die Epidermis, Dermis und Subcutis mit allen darin enthaltenen anatomischen Strukturen sowie die hautnahen Schleimhäute. Die operativen Verfahren der Dermatochirurgie sind an sich sehr vielfältig und nicht nur an die Entfernung von Hautveränderungen durch das Skalpell gebunden. Es gibt viele alternative Verfahren mittlerweile, zum Beispiel die Laser- oder Kältetherapie, das chemische Peeling und so weiter, die je nach Vorerkrankung und Hautveränderung durchgeführt werden können. Diese Vielfalt an Methoden gewährleisten eine sehr differenzierte patientengerechte Therapie. Dazu gehören im Einzelnen operative therapeutische Maßnahmen von gutartigen und bösartigen Neubildungen an der Haut und den hautnahen Schleimhäuten. Dazu zählt schwerpunktmäßig die Behandlung vom weißen Hautkrebs und dessen Vorstufen, also das Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom sowie die aktinische Keratose und der schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Operative Korrekturen und Modulation angeborener oder erworbener Fehlbildung sowie zum Beispiel kongenitale Riesennevi oder Gefäßfehlbildung wie der Nevus flammeus können ebenfalls gut dermatochirurgisch behandelt werden. Auch operative Verfahren zur Behandlung von akuten Hautschäden, Narben, chronischen Wunden und postinflammatorischen Veränderungen können ästhetisch korrektiv operiert werden. Der Eingriff selbst findet je nach Ausmaß ambulant oder stationär statt. Grundsätzlich können kleine Eingriffe mit wenig Blutungspotenzial ambulant erfolgen. Wenn jedoch viele Begleiterkrankungen bekannt sind und zum Beispiel eine Antikoagulation eingenommen wird, steigt das Risiko für postoperative Blutungen und eine stationäre Behandlung ist für den Patienten sicherer. Nun hast du einen Patienten, bei dem eine Hautveränderung operiert werden soll. Wie genau ist die Abfolge der Operation? Zum Ablauf gehören folgende Punkte. Zunächst wird die Operationsstelle vorbereitet, indem sie zum Beispiel rasiert wird. Dann sollte sie durch eine adäquate Lagerung gut zugänglich sein. Anschließend erfolgt die lokale Desinfektion. Zur Desinfektion bieten sich zum Beispiel Kombinationen aus Ethanol und Propanolol, zum Beispiel Softasept, oder Kombinationen aus Propanolol und Biphenyl-2-Ol, zum Beispiel Codan, an. Diese Mittel sollten allerdings nicht bei Schleimhäuten oder offenen Wunden zum Einsatz kommen, da dies zu einem starken Brennen führt und zum anderen kann das Wundgewebe durch den Alkohol geschädigt werden, was zu einer schlechteren Wundheilung führt. Dementsprechend werden bei der Desinfektion von Schleimhäuten und offenen Wunden Kombination mit Octinidin, Dihydroxychlorid und Phenoxyethanol, zum Beispiel Octenisept, angewandt. Für den Eingriff reicht in den meisten Fällen eine Lokalanästhesie aus. Über eine Blockade von Natriumkanälen wird durch Lokalanästhetika die Erregungsleitung der infiltrierten Nerven verhindert und dadurch das Schmerzempfinden gesenkt. Die Lokalanästhesie hat drei Formen, und zwar unterscheidet man zwischen einer Oberflächenanästhesie, Infiltrationsanästhesie und Regionalanästhesie. Bei der Oberflächenanästhesie wird, wie der Name schon sagt, das betäubende Medikament direkt auf die Oberfläche, sprich die Haut oder Schleimhaut, aufgetragen. Hier werden Salben, Sprays und Lösungen verwendet, welche schnell in die Haut einziehen und eine örtliche Betäubung mit Hilfe einer Blockierung der sensiblen Nerven in der Haut bzw. Schleimhaut auslösen. Bei der Infiltrationsanästhesie werden die Lokalanästhetika über eine Kanüle in die Haut oder das Gewebe fächerförmig injiziert und verteilen sich dort durch Diffusion zwischen den Spalten des Gewebes und kommen auf diesem Wege in die Nähe der Nervenfasern. Das Lokalanästhetikum darf nicht direkt in die Nerven gespritzt werden, denn diese können dadurch geschädigt werden. Durch die Regionalanästhesie oder auch Leitungsanästhesie genannt, kann gezielt ein Nerv oder sogar mehrere Nerven komplett blockiert und betäubt werden. Abhängig von der Höhe des Nervs ist es auch möglich, größere Körperbereiche zu betäuben. Schauen wir uns nun die Lokalanästhetika genauer an. Zu den am häufigsten angewandten Lokalanästhetika zählen Mepivacain, Prilocain, Bupivacain und Lidocain. Diese Stoffe unterscheiden sich in der Dauer des Wirkungseintritts sowie in der gesamten Wirkdauer und maximalen Dosierung. Mepivacain und Prilocain haben einen schnellen Wirkungseintritt von unter 3 Minuten, während die Wirkung bei Bupivacain und Lidocain später auftritt, wobei Bupivacain mit 180 Minuten die längste Wirkdauer hat. Wechseln wir nun zu den Fadenmaterialien. Die Hautstelle wurde desinfiziert und die verdächtige Stelle herausgeschnitten. Jetzt muss das entsprechende Fadenmaterial gewählt werden. Dabei unterscheidet man zwischen 2 verschiedenen Varianten, und zwar resorbierbaren und nicht resorbierbaren Fäden. Resorbierbare Fäden werden an Strukturen eingesetzt, die passagier durch Nahtmaterial adaptiert werden müssen. An Stellen, die dauerhaft einer erhöhten mechanischen Belastung ausgesetzt sind, wird nicht resorbierbares Nahtmaterial verwendet, zum Beispiel bei der Hernienchirurgie. So auch beim Wundverschluss der Haut an der Oberfläche, mit Ausnahme der Intrakutannaht. Man unterscheidet außerdem zwischen monophilen und polyphilen Fäden. Monophile Fäden sind glatte Fäden und werden bei Wundverschlüssen intrakutan und Gefäßnähten wegen ihres leichten Gewebedurchzugs angewendet. Polyphile Fäden sind gedrehte oder geflochtene Fäden und werden bei Subkutannähten und Ligatoren wegen ihrer Reißfestigkeit angewandt. Nun gibt es noch eine sehr wichtige Eigenschaft, und zwar die Fadenstärke. Die Fadenstärke richtet sich nach dem Einsatzgebiet und der Körperregion. Die Angabe der Fadenstärke erfolgt üblicherweise nach USP, United States Pharmacopeia. Das sind Zahlen, die auf der Verpackung angegeben werden und die Fadenstärke angeben. Hier gilt, je dünner der Faden, desto höher die vor dem Bindestrich getrennte Zahl bei der Null. Ein vergleichsweise dünner Faden von beispielsweise 5-0 USP hat einen Durchmesser von 0,1 bis 0,149 mm. Wann wird nun welche Fadenstärke angewendet? Es gilt, je dicker der Faden, desto reißfester. Hier eine kleine Übersicht. Im Bereich des Rumpfes und der Extremitäten werden 2-0 bis 3-0 USP Fäden eingesetzt. Und im Bereich des Gesichtes sind es 5-0 USP. Wir sind nun am Ende des Podcasts angelangt. Für weitere Informationen empfehlen wir die chronologische Durchsicht des Dermatochirurgie-Online-Kurses mit einem lebenslangen Zugang. Das war der Podcast von MediLogIn. Für weitere Informationen schau gerne auf unserer Webseite vorbei: www.medi-login.com.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.